Wir teilen alles.
Ja.
Und weil wir feierliche Profess machen, nicht nur ewige, das ist vielleicht einen kleinen Unterschied, aber wichtig von dem Gesetz der Kirche her.
Ja.
Feierliche Professen dürfen gar nichts besitzen. Auch weltlich nichts. Wir müssen einen Vertrag unterschreiben bei unserer Profess auch. Ja. So alles ist zusammen, gemeinsam, und wir haben unsere eigene Zelle, aber es ist, wir wissen, das gehört auch der Gemeinschaft, dem Kloster. Und wir schauen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Aber wir müssen auch immer im Kopf halten, ja, das ist von Gott und von der Gemeinschaft nicht wirklich meins.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Wir befinden uns mitten in unserer Serie zu Ordenstraditionen und ich freue mich sehr, dass Sie, Äbtissin Beda, heute mit uns sind. Wir haben schon einige Folgen aufgenommen und veröffentlicht. Wir haben zum Beispiel mit Pater Daniel über den Benediktinerorden gesprochen. Wir hatten am Anfang eine Folge mit Gregor Emmenegger aufgenommen, wo wir die Anfänge des Mönchtums angeschaut haben. Und wir haben mit Pater Blankenhorn haben wir das letzte Mal über den Dominikanerorden gesprochen. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir mit Ihnen unsere erste Frau hier haben und jemand, der aus dem Zisterzienser, aus der Zisterzienser-Tradition kommt. Und deshalb die erste Frage an Sie. Wer sind Sie?
Und die erste einfache Antwort wäre, geliebte Tochter Gottes. Das ist meine Identität eigentlich. Ja. Aber ich bin Schwester Beda, wie Sie gesagt haben. Ich bin zurzeit die Äbtissin von Kloster Frauenthal in der Nähe von Cham, Zug in der Schweiz. Mhm. Hier in der Schweiz fast 3 Jahre. Früher war ich in einem Kloster in den USA.
Ja, dann bevor wir weiter eintauchen, ganz kurz, wieso sind Sie dem Zisterzienserorden beigetreten?
Auch ganz einfach, das war Gottes Wille. Mhm. Er war sehr barmherzig bei mir. Er hat es sehr klar gemacht, hier ist das Kloster. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, was für ein Orden ist das oder was ist die Tradition. Habe ich einfach das Bild gesehen, habe gewusst in meinem Herzen, dass ich kontemplative Nonne werden sollte. Mhm. Und es hat einfach gepasst. Mhm. Und ich bin froh. Und jetzt lerne ich, ich kann sagen, jeden Tag mehr und mehr von unserer Tradition und bin sehr dankbar, dass ich in diesem Orden eingetreten bin. Mhm. Aber ich habe nicht ausgesucht, Zisterzienserorden.
Ja.
So einfach, klar, das ist, wohin ich gehöre.
Mhm. Zisterzienserorden ist, also für mich erstmal, finde ich, nicht so einfach auszusprechen. Vielleicht werde ich im Laufe des Podcasts mal noch drüber stolpern. Aber auch ein Orden, der jetzt für mich nicht so bekannt ist von seinem Namen her. Für was steht dieser Orden? Sie haben schon Kontemplation genannt. Was genau bedeutet das? Was heißt Zisterzienserin sein?
Unser Orden ist ursprünglich gegründet geworden aus dem Benediktinerorden. Also wir folgen der Regel des heiligen Benedikt. Mhm. Aber unsere Väter haben eher das kontemplative Leben gesucht. Und so zu dieser Zeit waren die Mönche und Nonnen eher, sie waren sehr involviert in der Welt. Mhm. Und unsere Väter haben gesagt, nein, wir müssen uns zurückziehen und wieder das Leben des Gebetes pflegen und die Handarbeit wieder pflegen. Und so es ist eine sehr zurückgezogenes Leben in der Stille. Die Betonung ist auf Gebet und Arbeit, dieses Gleichgewicht.
Ja.
Und auch einen Unterschied zwischen uns und den Benediktinern ist, die Regel sagt, das Kloster sollte eine Schule für den Dienst des Herrn sein. Mhm. Und das ist wahr und wir nehmen das wahr. Aber bei uns, unsere Väter haben gesagt, das Kloster sollte eine Schule der Liebe sein. Mhm. Und es ist einfach eine andere Betonung, aber wir folgen denselben Regel als die Benediktiner.
Okay, ja, spannend.
Ich habe jetzt mehrmals von unseren Vätern gesprochen. Wer hat diese Gründung vorgenommen oder wer war das?
Drei Benediktinermönche mit einer Gruppe. Aber die ersten Äbte waren Robert, Alberich und Stefan. Mhm. Und so haben sie gesagt, ja, wir wollen der Regel wirklich folgen und so haben sie einfach ein neues Kloster gegründet. Und Bernhard von Clairvaux ist wahrscheinlich der berühmteste Heilige von unserem Orden, aber er ist ein wenig später dazu gekommen. Viele meinen, dass er der Gründer war, aber er hat einfach den Orden ausbreiten geholfen.
Ja.
Und seit wann gibt es auch Frauenklöster im Zisterzienserorden? Seit Anfang an?
Nicht ganz am Anfang, aber schon früh.
Okay.
Ja. Und mein Kloster ist in 1231 gegründet worden.
Oh, wow. So
auch fast 800 Jahre her.
Ach, stimmt, bald das Jubiläum. Bald 18-jähriges Jubiläum.
Ja, wir planen schon.
Okay.
Ja.
Sehr gut.
Das heißt, eigentlich, also es ist eine Neugründung, aber eigentlich war das Anliegen, wir wollen zurück zu diesen Quellen, wir wollen zurück zu der Regel Benedikts und zurück zu diesem kontemplativen Leben.
Genau.
Vielleicht können wir darüber noch ein bisschen tiefer ins Gespräch gehen. Also es gibt ja auch einen Unterschied, obwohl wir haben da mit Gregor Remenegger darüber gesprochen und das scheint auch umstritten zu sein, aber zwischen Orden, wo eben zwischen kontemplativen Orden, wo man dann klassischerweise von Mönchen und Nonnen spricht. Und dann gibt es auch ganz viele Orden, die nicht kontemplative Orden sind. Also der Dominikanerorden zum Beispiel wäre nicht ein kontemplativer Orden. Wo wird das bei Ihnen sichtbar, in Ihrer Abtei?
Also zuerst, unser Orden ist jetzt auch gemischt, würde ich sagen. Viele Klöster haben Schulen, einfach mit der Zeit unter Zwang müssten sie Schulen errichten und jetzt ist das auch ein Teil unserer Tradition. Aber bei uns ist es wichtig, dass wir die Stille pflegen und wir sind ein geschlossenes Kloster. Es ist als Ausnahme, dass ich hier bin eigentlich. Und so haben wir strenge Klausur, würde ich sagen, aber auch eine Offenheit zur Welt gleichzeitig. Und ja, vielleicht ist das der Unterschied, dass wir sagen, das Gebet und das gemeinschaftliche Leben sollte in diesem Rahmen geschehen und nicht Schule errichten einfach. Das ist auch wichtig, aber das ist eher nicht ursprünglich unter der Tradition.
Gibt es denn auch Sachen in der Tradition oder im Umgang mit der Regel, die sich über die Jahrhunderte ein bisschen geändert haben? Oder Sachen, die vielleicht, wo sind Schwerpunkte entstanden und welche Sachen sind eher in den Hintergrund getreten?
Ja, das ist auch spannend. Man kann zum Beispiel unseren Orden und den Benediktinerorden anschauen und sagen, ja, so viel Vielfalt. Oder wie? Aber alle haben dieselbe Regel. Wie ist das möglich? Aber wiederum, die Betonung kann anders sein, aber der Geist bleibt ziemlich gleich, dass wir suchen Gott in einem Kloster, in einer Gemeinschaft. Das Gleichgewicht ist sehr wichtig für uns alle. So einige Punkte sind immer gültig und dann kann man schauen, ja, wie konkret leben wir das und es kommt darauf an, was braucht die Welt, was braucht unsere Nachbarn, was braucht diese Zeit von uns und wir können uns ein wenig anpassen. Nicht zu viel, aber schon ein wenig.
Ja.
Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass es eigentlich ist ein geschlossenes Kloster. ich fände es spannend, jetzt so ein bisschen über den Alltag zu sprechen. Also wie sieht Ihr Alltag denn aus in einem geschlossenen Kloster? Was machen Sie den ganzen Tag?
Ja, auch gute Frage. Viele Leute meinen, dass wir einfach in der Kirche sitzen und beten und fertig. Ja, ja. Oder? Und das ist nicht so. Wiederum, Gleichgewicht ist sehr wichtig. Und so haben wir immer wieder gemeinsames Gebet, persönliches Gebet, Lesung und so weiter, aber auch Mahlzeiten zusammen, Arbeit, Handarbeit habe ich schon erwähnt, das ist sehr wichtig. So, wir beginnen normalerweise 20 nach 4 ist das erste Stundengebet. Oh. Ja, heute war es schon um 4 Uhr. Es ist Festtag von Allerheiligen unseres Ordens, alle, die unter der Regel des heiligen Benedikt gelebt haben. So. Ja.
Und da kann man schon mal früher aufstehen.
Ja, man darf. So, und dann beten wir zusammen, dann haben wir privates Gebet, die heilige Messe. Wir lesen jeden Tag auch von der Regel einen kurzen Abschnitt. Frühstück zusammen, ein wenig Lesung, Arbeit, wieder Stundengebet gemeinsam, wieder kleine Pause, wieder Arbeit, wieder Gebet zusammen, Abendessen, wieder Gebet, Anbetung, freie Zeit und früh ins Bett.
Ja, okay. Wann ist das letzte Gebet?
Halb sieben.
Halb sieben.
Und dann darf man schon nachher ins Bett gehen, aber die Jungen bleiben uns. Wir haben Anbetung bis 8 Uhr.
Okay.
Schön.
Und so, Sie haben uns jetzt ganz schön aufgezählt, zeitlich. Also wie viel wird gebetet im Ganzen ungefähr?
Gute Frage, ich muss ein wenig studieren. Ungefähr wahrscheinlich 3 Stunden im Chor, gemeinsames Gebet. Mhm. Ungefähr 1 Stunde für die Heilige Messe und dann persönliches Gebet. Das Minimum ist 1,5 Stunde, das ist festgelegt. Ja. Ja. Aber normalerweise suchen wir 1 Stunde, 2 Stunden pro Tag ist nicht zu viel.
Ja.
Und dann Arbeit sollte wenigstens 5 Stunden geben, aber auch nicht zu viel.
Ja.
Und manche müssen mehr, manchmal ist es ein wenig weniger.
Und gearbeitet wird wirklich ausschließlich im Kloster, also Handarbeit, und verkaufen Sie?
Ja, wir haben einen kleinen Laden und so, wir machen Tee und Kerzen und Karten und so weiter.
Ja.
Gastfreundschaft ist auch sehr wichtig in unserer Tradition. Mhm. Wir haben ein Gästehaus, auch viel Arbeit im Garten. Das ist auch sehr wichtig in unserer Tradition, Landwirtschaft, Garten und so weiter.
Ja.
Ja.
Also das wäre ein Unterschied jetzt eben zu den Benediktinern und zumindest zu den Benediktinern in Einsiedeln auf jeden Fall, weil es dort ja auch Leute gibt, die arbeiten außerhalb des Klosters.
Ja.
Und dann kommen sie entweder abends nach Hause oder manchmal sogar auch nur am Wochenende, weil sie irgendwo in einer anderen Stadt arbeiten. Das wäre bei Ihnen nicht möglich.
Nein.
Okay.
Und nicht notwendig.
Mich würde noch interessieren, wie so das Verhältnis ist von Zeit alleine und für sich und Zeit in der Gemeinschaft. Oder auch, wie sieht diese Zeit in der Gemeinschaft aus? Ist auch die irgendwie strukturiert übers Gebet hinaus?
Ja, ich würde sagen, das Gebet ist das Struktur unseres Lebens. Und dass wir immer wieder zusammenkommen zu beten, ist sehr wichtig. Mhm. Aber man kann das nicht tun auf Dauer, wenn man auch nicht Zeit einfach für die persönliche Beziehung zu Gott hat.
Ja.
Und so wiederum dieses Gleichgewicht, dass wir immer wieder beides haben. Und auch in der Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Leben bei uns ist auch sehr intensiv.
Mhm.
Alle Mahlzeiten zusammen, Rekreation zusammen, Arbeit. Also meine Gemeinschaft ist ziemlich klein und alle haben ihre Aufgabe sozusagen. Aber ich schaue auch, dass alle etwas zusammen tun, jede Woche oder sowas, dass wir auch nicht einfach unsere Abteilung haben und dann fertig. Die Arbeit sollte auch gemeinsam sein.
Sie haben gesagt, sie ist ziemlich klein, ihre Abtei. Wie viele Schwestern sind da?
Wir sind 9 Schwestern jetzt.
9 Schwestern,
und 6 mit feierliche Gelübde und 3 in der ersten Ausbildung.
Okay. Und vom Alter her, das ist ja auch immer wieder eine Frage in Klöstern, sind die meisten schon älter? Gibt es Nachwuchs? Wie ist da das Interesse?
Vor 3 Jahren waren sie 6 Schwestern und alle über 60 Jahre alt. Mhm. Und jetzt haben wir, wie gesagt, 9 Schwestern und die jüngste ist 21 und die älteste ist 85. Ja. Und wir haben alles zwischen denen.
Okay.
So, jetzt ein gutes Spektrum.
Wow. Ja. Ja. Das ist aber auch manchmal herausfordernd, oder?
Sehr. Und ich bin in der Mitte. Ja.
Sie halten die Stränge zusammen.
Ja.
Ich habe noch eine konkrete Frage, weil ich mir das noch nicht ganz vorstellen kann, wie denn dann die Freizeit aussieht. Machen Sie zusammen einen Filmeabend oder spielen Sie Kartenspiele oder setzen Sie sich gemeinsam zusammen und lesen etwas? Oder?
Ja. Unterschiedlich.
Ja.
Wir machen mal 2 oder 3 gehen spazieren zusammen. Mhm. Die Jungen haben jeden Tag Rekreation zusammen und manchmal ist das Handarbeit, sie machen Karten zusammen oder sowas. Manchmal ist es ein Projekt, manchmal Es ist, wir gehen einfach nach draußen und genießen das schöne Wetter. Mhm. Die Eltern und Schwestern, normalerweise setzen wir uns zusammen und sprechen über die Geschichte oder was gestern passiert ist oder einfach ein Gespräch.
Ja.
Die freie Zeit kann auch Zeit sein, wo eine Schwester alleine sein darf.
Mhm.
So, Rekreation ist eher gemeinschaftlich. Mhm.
Okay.
Und Freizeit kann man etwas für sich selber tun.
Ja, okay. Hm.
Und wie, das ist ja auch immer wieder ein Thema, aber gibt es so etwas wie privaten Besitz oder teilen Sie eigentlich alles im Kloster?
Wir teilen alles.
Ja.
Und weil wir feierliche Profess machen, nicht nur ewige, das ist vielleicht einen kleinen Unterschied, aber wichtig von dem Gesetz der Kirche her.
Ja.
Feierliche Professen dürfen gar nichts besitzen, auch weltlich nichts. Wir müssen einen Vertrag unterschreiben bei unserem Profess auch.
Ja.
So, alles ist zusammen, gemeinsam und wir haben unsere eigene Zelle, aber wir wissen, das gehört auch der Gemeinschaft, dem Kloster. Mhm. Und wir schauen, dass alle bekommen, was sie brauchen. Aber wir müssen auch immer im Kopf halten, das ist von Gott und von der Gemeinschaft nicht wirklich meins.
Mhm. Ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man ein geschlossenes Kloster ist? Mit der Besitzfrage, weil sobald man irgendwo hinfahren muss, stellt sich die Frage nach einem Auto. Wer hat jetzt das Auto? Wie macht man das? Man braucht eine Kreditkarte, weil man sich eben unterwegs vielleicht noch was kaufen muss. Vielleicht ist es auch nicht so, aber ist es vielleicht, weil sowieso für alles gesorgt ist in Ihrem Kloster, ist das weniger eine Herausforderung oder empfinden Sie selbst das auch manchmal als schwierig?
Ich habe wirklich nie darüber gedacht, aber ich glaube, Sie haben recht. Es ist eigentlich einfacher, wenn wir mehr oder weniger zu Hause bleiben, brauchen wir auch weniger oder es gibt nicht so Konflikte. Ja, wer hat das Auto heute?
Mhm.
Es ist eine Ausnahme, wenn jemand weggehen muss.
Ja.
Und auch bei Geld und so weiter.
Mhm.
Ich muss nicht schauen, dass alle jeden Monat etwas bekommen für ihre Bedürfnisse. Es ist eher wiederum eine Ausnahme.
Ja,
das ist ein Vorteil.
Ja. Und wie finanziert sich das Kloster? Also nur durch die Handarbeit oder durch Spenden? Oder?
Alles, wirklich eine Mischung. Wir haben auch 3 Bauernhöfe, die verpachtet sind und das hilft uns sehr.
Ja.
Wir sollten mehr oder weniger selbstständig sein und deshalb ist die Handarbeit auch wichtig.
Ja.
Aber auch weil die Gemeinschaft so klein geworden ist, hilft es, das Einkommen von anderswo auch jetzt uns unterstützen.
Mhm.
Aber langsam müssen wir auch schauen, dass wir mehr Gastfreundschaft haben und mehr selber produzieren können und dass wir selbstständig bleiben.
Mhm. Ja. Ja.
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.
Ja.
Wollen wir schon weitergehen zu Ihrer persönlichen Geschichte? Das würde mich sehr interessieren. Mhm. Ja. Sie haben vorhin sehr bescheiden davon erzählt, wie es Sie zu diesem, also in den Orden hineingeführt hat. Möchten Sie vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sagen, wie Sie aufgewachsen sind und wie, vielleicht wie diese Faszination auch vom Ordensleben aufgekommen ist?
Ja, ja. Als ich sehr jung war, hatte ich schon den Eindruck, ich werde Nonne. Mhm. Aber ich habe nie darüber gesprochen. Mhm. In den letzten 2-3 Jahren habe ich 2 oder 3 Mal von meiner Mutter gehört, dass sie auch diesen Eindruck hatte, aber sie hat auch nichts darüber gesagt. Also wir waren, ich habe eine Schwester, die 2 Jahre älter als ich bin, ist. Und wir waren für 4 Jahre zu Hause unterrichtet von meiner Mutter. Und in dieser Zeit sind wir jeden Tag zur Heiligen Messe gegangen und hatten auch die Gelegenheit, oft zur Anbetung zu gehen. Und ich sage immer wieder, ich glaube, das ist die Zeit, wo ich wirklich meine Beziehung zu Gott, zu Jesus entdeckt habe und vertieft habe. Mhm. Und aber ich, es ist immer ein Geheimnis. Meine Schwester ist gar nicht praktizierend jetzt, obwohl sie diese Ausbildung auch hatte. So, es ist einfach eine Gnade, ein Geheimnis. Und nach der Hochschule musste ich entscheiden, ja, was sollte ich tun, was sollte ich studieren. Ich wollte Musik studieren. Ich spiele Geige, seit ich 3 Jahre alt bin. Und ich habe gedacht, ja, das wäre schön, gut. Aber nach einer Woche an der Universität in der Musikabteilung habe ich war so traurig. Ich habe gedacht, nein, das ist nicht das Richtige. Und bin zur Kirche gegangen und habe Gott endlich gefragt, ja, was willst du? Anstatt, ja, was soll ich, was willst du? Und es war einfach klar, er wollte, dass ich Nonne werde. Und ich wusste nicht wirklich, was das bedeutet. Kontemplatives Leben, ja, ich kannte den Begriff, aber nicht, was das war. Mhm. Aber an der Universität dann habe ich einfach begonnen zu suchen. Und ich war dort 2 Jahre und von den jungen Frauen, die ich dort kennengelernt habe, 13 von uns sind in einen Orden eingetreten.
Wow.
Ich hatte wunderbare Unterstützung. Wir haben einander geholfen, den richtigen Ort, das richtige Kloster zu finden. Das war wirklich ein Geschenk. Aber ja, ich habe einfach gesucht und später in diesem Jahr, mein erstes Jahr an der Universität, habe ich ein Bild gesehen von Neufrauenthal, einfach ein Schwester, schwarz-weiß, das kontemplative Leben, Zisterzienserorden. Und ich habe gewusst, wiederum mit Klarheit, das ist das Kloster. Und fast ein Jahr später habe ich das Kloster besucht und hatte Frieden und Freude in meinem Herzen. Und so habe ich gesagt, gut, dann darf ich eintreten. Und meine Eltern haben gedacht, das ist ein wenig schnell. Ja. Können Sie vielleicht ein wenig warten? Nein, nein, nein. Und so nach 2 Jahren an der Universität bin ich eingetreten.
Was haben Sie parallel an der Universität studiert oder gemacht?
Also nicht mehr Musik, eher Theologie und Latein und Griechisch das erste Jahr und das zweite Jahr Philosophie.
Ja.
Eine Mischung. Ich sage immer, ich war 2 Jahre dort und habe 4 Fächer gehabt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Ja. Spielen Sie noch Geige heute?
Ja. Ja. Nicht viel, aber schon ein wenig, ja.
Und dann sind Sie nach Frauenthal, sind dort eingetreten?
Neufrauenthal in Amerika.
Ah, Neufrauenthal, ja genau.
Ja.
Und wie sind Sie dann in die Schweiz gekommen?
Auch eine Geschichte. Also, ich war in Neufrauenthal in 2007 eingetreten. Und in 2011 haben die Schwestern in Frauenthal hier in der Schweiz Neufrauenthal um Hilfe gebeten. Also, Neufrauenthal war in 1957 von Frauenthal gegründet. Und in Neufrauenthal hatten wir damals, ich weiß es nicht mehr, 17, 18 Schwestern vielleicht. Und Frauenthal hatte schon 16 Schwestern, aber alle älter. Und so haben sie gesagt, bitte können Sie uns Hilfe schicken. Und meine Oberin hat mich total freiwillig gefragt. Sie hat gesagt, kein Druck, es ist nicht im Gehorsam, aber möchten Sie vielleicht gehen für 3 Monate und schauen, was brauchen Sie in Frauenthal? Ich habe gebetet, ja gerne, warum nicht? Obwohl, als ich eingetreten bin, habe ich gedacht, ich brauche meinen Pass nie wieder, ich kann hier bleiben. Jetzt in die Schweiz. Und wieder im Frauenthal hatte ich tiefen Frieden und Freude. Ich war so glücklich, dort zu sein. Ich habe viel von den älteren Schwestern gelernt. Es gibt viel Liebe in der Gemeinschaft dort. Und das hat mich gestärkt. Ja. Und so habe ich gefragt, ja, darf ich meine feierliche Profess hier im Frauenthal ablegen? Aber meine Oberin in Neufrauenthal hat gesagt, nein, du musst zurückkommen. Ja gut, Gottes Wille, ich gehe zurück. Und immer wieder haben wir Schwestern geschickt zu helfen. Manchmal für 3 Monate, manchmal für 1 Jahr, 2 Jahre. Und ich habe immer wieder gesagt, bitte, ich gehe, bitte, bitte, darf ich? Nein, 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 nein. Und so war es wirklich Hingabe. Ich habe gesagt, Gott, ich dachte, dass das dein Wille war, dass ich nach Frauenthal gehe, aber anscheinend nicht. Und in Neufrauenthal habe ich viele wichtige Aufgaben gehabt. Und so hat meine Oberin immer gesagt, nein, bleiben, bleiben, bleiben. Und dann in 2022 haben 2 junge Frauen gefragt, in Frauenthal, ob sie eintreten durften. Und wiederum die älteren Schwestern dort, sie waren damals 6 Schwestern. Und sie haben gesagt, was tun wir? Wir brauchen wieder Hilfe. Und ich war Novizemeisterin in Neufrauenthal. Also dieses Mal hat meine Oberin mich als Novizemeisterin geschickt, wiederum zu helfen bei diesen jungen Frauen. Und dieses Mal bin ich zum Abt gegangen. Und ich habe ihn gefragt, darf ich hier bleiben? Und die Antwort war, ich sage nicht nein, aber ich sage ich nicht ja, schauen wir. Ich habe wieder gefragt und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich einfach loslassen. Das ist nicht Gottes Wille, obwohl ich dachte schon. Und dann ein paar Monate später haben die Schwestern in Frauenthal, ich war wieder in Neufrauenthal, zurückgeschickt. Die Schwestern in Frauenthal haben den Abt gefragt, ja, dürfen wir eine neue Oberin wählen? Vielleicht aus Neufrauenthal, vielleicht Schwester Beda. Und er hat gesagt, ja. Und so haben sie eine Oberin-Wahl gehabt. Ich habe davon erfahren am Tag vorher. Er hat meine Oberin angerufen und hat gesagt, vielleicht müssen Sie beten. Und dann hat er mir 3 Tage gegeben, zu überlegen, ja oder nein. Und jedes Mal, ich diese Geschichte erzähle, sagen Leute, ja, aber sie wollten dorthin, warum brauchten sie 3 Tage? Aber als Schwester ist anders als, als Oberin, oder? Und so am Anfang habe ich nein gesagt. Ich habe wirklich gedacht, ich kann das nicht. Nein, das kann nicht Gottes Wille sein. Aber am Ende diesen 3 Tagen habe ich wieder Frieden und Freude gehabt und habe ja gesagt. Und so bin ich in Februar 23 gekommen. Und es ist schon eine Herausforderung, aber auch wenn man weiß, das ist von Gott hergeführt, geht es.
Konnten Sie da am Anfang schon Deutsch oder etwas Deutsch oder mussten Sie das dann alles
von
sehr schnell lernen?
2011 habe ich schon ein wenig gelernt, einfach vom Hören und Fehler machen. Und ja, wenn man muss, muss dann man. Aber Sie merken auch, es ist nicht fehlerfrei. Man muss einfach probieren und hoffen, dass andere verstehen.
Man versteht sehr gut.
Wenn Sie jetzt als Novizenmeisterin auch für eine gewisse Zeit lang, was würden Sie den Leuten, die selbst auf der Suche sind, nach dem Thema Berufung empfehlen? Wie kommt man dem näher, diesem Willen Gottes?
Man muss einfach beten und immer wieder fragen, was willst du? Mhm. Und ich glaube, dass Gott spricht zu uns in unserem Herzen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich hatte Frieden und Freude. Und mhm. für mich sind diese die Zeichen von okay. einer Berufung. Wenn man ja. betet und schaut, ja, wo habe ich diesen Frieden, diese Freude? Mhm. Nur Gott kann das geben. Das kommt nicht vom Teufel, das kommt nicht von uns selbst. Das ist wirklich mhm. eine Gnade und ein Geschenk, mhm. das uns zeigt, wohin. Mhm.
Etwas, was mich fasziniert hat an der Geschichte, wie Sie sie erzählt haben, ist eben, Sie haben mehrmals gefragt und Ihre Oberin hat mhm. immer Nein gesagt. Ich glaube, für viele Menschen heutzutage ist es schwer nachzuvollziehen, weil sie denken, wieso sollte ich mhm. als erwachsene Person mhm. mich so unterordnen? Es kann mir doch niemand sagen, was ich machen soll. Und im Klosterleben, Sie haben sich zu Gehorsam verpflichtet. Was würden Sie sagen? Ist das etwas, was für Sie manchmal auch schwierig ist? Ist es etwas, wo Sie wissen, nein, ich habe mich dazu entschieden? Und vielleicht die wichtigste Frage, glauben Sie, Gehorsam kann auch frei machen?
Alles, ja. Es ist schon schwierig. Ja. Es ist wirklich eine Hingabe. Aber wenn man diese Berufung hat, kommt auch die Gnade dazu. Mhm. Und Gott hilft uns, wenn wir sagen, ja, auch in Kleinigkeiten, dann kommt diese Gnade. Aber manchmal ist es wirklich ein Kampf. Mhm. Und jetzt als Oberin sehe ich auch die andere Seite, ja. wo Gehorsam ist anders, wenn man die Oberin ist. Mhm. Man muss auch sehr gut hören, was die anderen sagen und was sie brauchen. Mhm. Und jeder Mensch ist anders. Man kann nicht annehmen, was ich meine, das Gute ist. Mhm. Vielleicht ist das nicht das Beste für eine andere mhm. Schwester. Oder man muss wirklich beten und mhm. zusammenarbeiten, um den Willen Gottes herauszufinden in jener Situation. Aber es befreit uns schon. Mhm. Es ist nicht blinder Gehorsam, wo man sagen mhm. kann, ah ja, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss nicht mehr denken oder mitmachen. Es ist etwas sehr aktiv mhm. und man muss mitdenken, mitbeten und in Kommunikation miteinander bleiben. Und wenn man meint, dass die Freiheit bedeutet, ja, ich kann tun, was ich will, das ist nicht die wahre Freiheit. Die wahre Freiheit ist die Fähigkeit zu tun, was Gott will. Mhm. Und wenn wir es so verstehen, dann hilft es uns, dass wir miteinander schauen können mhm. im Gebet und dass eine Oberin, ein Obere sagen kann, nein, ich glaube, dass Gott etwas anderes will. Mhm. Und man kann das annehmen. Und das ist auch eine Kreuzigung. Mhm. Jesus mhm. hat auch gesagt, bitte nicht diesen Kelch, oder? Ja. Aber durch seinen Tod ist neues Leben gekommen. Mhm. Und das ist das Ziel eigentlich.
Ich finde es sehr, sehr schön, was Sie gesagt haben zu diesem aktiven Gehorsam. Das finde ich eine ganz wichtige Unterscheidung, weil wenn man Gehorsam hört, also in unserer heutigen Welt, man denkt immer an was sehr Passives eigentlich. Du hast dein Leben doch gar nicht im Griff dann. Oder ja, inwiefern ist es etwas, was wirklich du bist? Du ordnest dich ja total unter und so. Aber dieses aktiv Gehorsam sein, dieses Ringen miteinander und mit Gott, finde ich was sehr, sehr Schönes. Eigentlich auch, was die klösterliche Tradition unserer heutigen Welt auch mitzugeben hat. Was würden Sie sonst sagen, sind so Aspekte Ihres persönlichen Lebens, aber auch Ihrer Tradition, die vielleicht wirklich wichtig sind für Menschen in diesem digitalen, globalisierten, individuellen Zeitalter?
Wir brauchen Stille und Gebet. Das ist unser Leben. Und ich sehe das immer wieder. Es gibt eine so große Sehnsucht nach diese Stille und dass man wieder zurückziehen kann und das Wesentliche finden kann. Wir sind so zerstreut. Mhm. Mhm. Aber unser Leben ist so einfach, bodenständig, schön. Mhm. Ich finde es ideal. Natürlich bin ich nicht neutral. Es ist ja. auch schon schwierig. Mhm. Aber es gibt so viel das wir geben können, wenn die Leute das suchen, würden sie es auch finden im Gebet, in dieser Stille und einfach Nein zu, ja, was so hektisch in der Welt ist. Das ist nicht menschlich, nicht mehr menschlich. Unsere Beziehung zu Gott ist das Wichtigste. Und das ist, was wir geben können. Wir zeigen schon, was das Leben im Himmel wird, oder? Und das ist unsere Aufgabe, das schon hier auf Erden zu beginnen.
Sie haben jetzt von Stille gesprochen und du hast vorhin von der digitalisierten Welt gesprochen. Haben Sie Telefone bei sich in der Abteilung?
Ja, kein Handy.
Handy, okay.
Ja. Und das schon Computer und ja, man muss etwas haben, aber man muss auch sehr vorsichtig sein. Es kann auch im Kloster zu viel werden, sehr schnell.
Ja.
Mails schreiben, alles, es ist unglaublich schnell und man muss Grenzen setzen und sagen, jetzt, das ist was Schönes auch in unserem Leben, die Glocken läuten und wir gehen zur Kirche.
Ja.
Und das ist immer wieder eine Erinnerung, was wichtig ist.
Haben Sie manchmal das Gefühl, trotzdem, Sie verpassen etwas?
Wie, dass ich also, etwas in der Welt verpasse, oder?
Ja, aber auch irgendwie eine Art von Luxus vielleicht.
Ach so, nein. Ja. Nein. Ich habe kein Heimweh, ich habe keine Sehnsucht nach etwas anderes. Wir haben wirklich alles, was wir brauchen. Gott, was mehr braucht man?
Jetzt im Westen spricht man ja immer wieder davon, von dem Rückgang der Religion und Menschen treten aus der Kirche aus. Die Klöster werden immer älter und es gibt nicht mehr so viel Nachwuchs. Wie sehen Sie das? Gibt es Hoffnung für die Klöster, auch im Westen? Oder würden Sie sagen, es ist durchaus eine schwierige Situation, die wir jetzt sehen?
Schon schwierig, aber ich glaube auch, dass es viel Hoffnung gibt. Wenn ich einfach meine Geschichte anschaue, sehe ich, vielleicht hier in der Schweiz braucht es Leute von anderen Ländern zuerst, wie eine Brücke zu bauen. Wie gesagt, wir sind 9 Schweizer, aber von 5 Ländern und 3 Sprachen und wirklich international. Aber das ist etwas, das Gott wirken kann. Und ich glaube, er will, dass das monastische Leben weitergeht. Das Leben des Gebetes ist so wichtig, auch heutzutage, ob Leute das erkennen oder nicht. Das kontemplative Leben ist eher das Herz der Kirche. Wir sind nicht so sichtbar, aber die Gnade kommt durch dieses Gebet für alle in der Welt, ob sie das wissen oder nicht. Wir beten für alle und seine Liebe durchströmt unser Leben für alle. Es ist nicht nur für uns. Und ich glaube, die Welt braucht das schon. Ja. Und so wird Gott schauen, dass es weitergeht.
Jetzt, wahrscheinlich werden nicht alle Leute Zisterzienser oder sonst in einen solchen Orden eintreten. Und doch haben Sie natürlich recht, das Gebet und die Kontemplation ist für alle Menschen wichtig. Vielleicht die Frage, sehen Sie, oder was sehen Sie, wie sollten Lebensformen der Zukunft aussehen? Auch gerade für Menschen, die eben nicht ein solches kontemplatives Leben führen können, sondern die Familien haben und Kinder und einen Beruf haben. Was würden Sie diesen Menschen mitgeben?
Wir müssen zusammenarbeiten und miteinander füreinander beten. Ich glaube, Klöster können Familien etwas geben, aber wir brauchen auch gute, gesunde Familien. Und wir müssen einander unterstützen und die verschiedenen Lebensformen auch verstehen und schätzen. Aber auch in einer Familie kann man 2 Minuten, 5 Minuten jeden Tag finden fürs Gebet. Und das ist das Wichtigste. Wir beten für alle, die keine Zeit haben oder finden können. Aber alle müssen das auch selber tun, wie weit sie können. Und auch dass Familien schauen, ja, was ist ein Kloster? Was macht ein Priester? Was macht eine Ordensfrau? Und dass wir erkennen, wie schwierig es ist für die Familien und dafür beten, dass sie auch die Gnade bekommen, die sie brauchen.
Zum Schluss noch möchte ich Ihnen gerne, was müssen wir wissen über Zisterzienser Leben oder Kloster? Wie würden Sie diese Botschaft, die Sie und Ihr Orden an unsere heutige Welt haben, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie würden Sie das zusammenfassen?
Gute Frage. Ich würde sagen, wiederum einfach, das Gebet ist das Wichtigste und das ist, was wir tun, ob wir arbeiten oder in der Kirche sind. Wir beten, alles ist Gott geweiht und diese Hingabe ist, was uns zusammenhält, auch Leute in der Welt, Leute in einem Kloster, dass wir diese Vereinigung mit Gott, die eigentlich Himmel ist, das ist unser Ziel für uns alle. Und so, wir machen das ziemlich intensiv in unserem Leben. Aber es ist auch, wie gesagt, unser Leben ist sehr einfach und bodenständig. Alle können das. Wir zeigen einander den Weg und beten füreinander. Hoffentlich alle. Ja.
Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort, Schwester Beda. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Es hat uns sehr gefreut.
Danke Ihnen für die Einladung.
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.